Fleischer und Glashaus melden sich mit einer neuen, kurz und knackigen Episode. Es geht heute politisch daher, aber macht euch keine Sorgen. Wir halten es knackig, wir halten es griffig und unterhaltsam. Also zieht's euch rein und genießt die Show.
Ist da was dran oder sind die Gerüchte fake? Bei Fleischer und Glashaus gibt's jetzt Früchte-Shakes. Und wenn ich jetzt so weiter drüber nachdenke, das waren doch grad die beiden an der Saftschenke. Sie stehen da gemeinsam an der Saftpresse und zapfen dir den Saft für deine Hackfresse. Sie squeezen dir den Juice aus der Kokosnuss und aus einer Tropenfrucht. Ach, was für ein Hoch. Sie sind die Saftbrüder, die Juice Bros, die Amigos des Sumo. Steigen ins UFO, sind Heidi der Pluto. Und die Skyline färbt sich blutrot. Komm und trink ein Saft mit uns. Ein Saft mit Fleischer und Glashaus. Komm und trink ein Saft mit uns. Ein Saft mit Fleischer und Glashaus.
Fleischer und Glashaus, deine beiden Juice Boys, haben sich wieder eingewählt, um euch mit ihrem Kracher-Podcast zu beglücken. Schön, dass ihr dabei seid. Martin ist auch wieder dabei, wie jede Woche. Wie geht's dir denn?
Gut. Danke. Und dir?
Auch prima, herrlich. Ich habe viel zu tun bei der Arbeit, aber ich kämpfe mich durch.
Ist es ein Kampf?
Ja, es ist aber auch ein Kampf, der Spaß macht. Es kommt immer auf die Projekte an. Denn manchmal macht es Spaß, manchmal ist man frustriert, aber grundsätzlich macht es Freude, ist ja auch gut, wenn man gefordert ist. Und meine Kollegen sind ganz hervorragend. Ich sehe wirklich meine Kollegen unglaublich gerne. Das ist für mich persönlich das Highlight. Die Hunde bei uns im Office sind sehr sympathisch. Heute habe ich wieder mit Pippa gespielt. Und es gibt einem auch viel zurück.
Schön. Bei mir ist es so, ich habe das seit der Schulzeit konnte ich das nicht ablegen. Also dieses typische Projekte bis zum letzten Tag aufschieben. Und prokrastinieren die ganze Zeit, um dann am Ende in Hektik zu verfallen. Also irgendwie, das ist bei mir so drin. Es könnte alles so entspannt sein, wenn ich einfach wirklich jeden Tag morgens strukturiert anfangen würde, dann bis Feierabend durcharbeiten. Aber ja, es ist auch ein bisschen das Homeoffice, was bei mir mit rein crasht und so die, dass die Arbeit sich immer, es ist so unterschiedlicher Workload. Also ich meine, das ist bei jeder Arbeit so, aber ich habe das Gefühl, bei mir ist es nochmal extremer, dass es so phasenweise kommt. Dass dann manchmal wochenlang gar nichts zu tun ist, wo ich dann auch irgendwie kein gutes Gefühl dabei habe und dann kommt es alles auf einen Schlag.
Ein bisschen wie mit der Windkraft, ne? Wenn es stürmt, dann drehen die Windkrafträder wie verrückt durch und überbelasten unsere Stromleitung. Und sobald da mal Windstille ist, kaufen wir den Atomstrom aus Frankreich.
Ja, Gott sei Dank werden die ja bald abgerissen, die Windräder der Schande.
Ja.
Ist das so, dass sie die überlasten?
Ja, auf gar keinen Fall. Also manchmal, man muss eigentlich auch schon ein bisschen rausholen, wo wir Quatsch reden und wo wir es ernst meinen manchmal. Das war jetzt zum Beispiel nicht der Wahrheit entsprechend.
Ja, dass die Windräder der Schande wegkommen, hingegen war natürlich
absolut
Wahrheit. Die Wahrheit. Gibt es ja so Podcasts, ne, wo so gerade öfters auch zwei Typen nebeneinander sitzen und sich so eine Sachen dann da die Bälle zuspielen bei so einer These, dass die Windkraft ja das Allerschlimmste ist, was es gibt auf der Welt.
Ja.
Und dass wir schleunigst wieder die Atomkraftwerke bräuchten.
Und Kohle auch. Ich bin ja Team Kohle.
In den anderen Ländern wird es ja auch gemacht. Deutschland macht da seinen Alleingang, diesen geisteskranken Alleingang.
Und Nord Stream 2 muss dringend wieder in Betrieb genommen werden, sagt ja auch Sarah Wagenknecht, sagt Alice Weidel. Ich habe mir Sarah Wagenknecht angehört, sie ist ja bei Spiegel-YouTube-Kanal.
Markus Feldenkirchen.
Mit dem sehr kompetenten Journalisten Markus Feldenkirchen, der führt da gerade seine Spitzenkandidatinnen-Gespräche.
Ein saugen Drops. Vielleicht?
Genau.
Können wir gleich vielleicht nochmal, mach du erstmal deinen Punkt. Ich habe dazu nämlich auch was Wichtiges zu sagen.
Ja,
zu
also dem er Format. Hat also verschiedene, ich finde erstmal ist er scharfsinnig und stellt gute Fragen. Und er hat da so das so ein bisschen aufgelockert durch verschiedene Kategorien auf den sauren Drops. Den nehme ich dir jetzt nicht vorweg, sondern den.
Vermeintlich aufgelockert, sage ich schon mal, aber ja, führe gerne weiter fort.
Okay, dann hat er so zum Beispiel auch eine Rubrik, wo er dann alle wichtigen Politikressorts dann da auf so einer Map aufgestellt hat und die Spitzenkandidaten müssen nun Pokerchips zuweisen, basierend darauf, wie viel Geld sie für den jeweiligen Bereich ausgeben wollen. Und dann kriegt man vielleicht ein bisschen Gefühl dafür, welche Prioritäten die jeweilige Partei setzen möchte.
Ja, wie hat sich Sarah Wagenknecht da bei der Geldverteilung, wie fandest du es?
Ja, relativ erwartungsgemäß. Sie wollte viel in den Wohnungsbau reinbuddern. Sie wollte viel in das Sozialsystem reinbuddern. Sie hatte nicht besonders viel Geld mehr für die Ukraine übrig. Ich glaube, gar nichts hatte sie für die Ukraine übrig am Ende. Militärisch wollte sie abrüsten. Flüchtlinge sind auch nicht, kommen auch nicht gut bei weg bei ihr. Ja, Schule, Bildung ist ja auch wichtig. Wobei, da finde ich spannend, dass bei Schule, Bildung setzt sie ja darauf, wieder zu entdigitalisieren, was ja wirklich spannend ist, weil an und für sich war ich der Meinung bisher und auch das, was ich aus meiner eigenen Schulzeit mitgenommen habe, dass die Schule eher hinterher ist, was Digitalisierung angeht. Aber Sarah Wagenknecht ist der Meinung, das geht zu schnell und man solle wieder zurück zu Stift und Papier und Tafel.
Spannend. Ungewöhnlich.
Ja, kann ich auch.
Ja, sie ist ja linkskonservativ. Wahrscheinlich.
Daher. Und sie kann gar nicht zeichnen. Also sie kann wirklich. Sie hat gesagt, ihr Lieblingstier ist ein Frosch. Fand ich schon mal sympathisch, weil ich bin auch großer Fan von Fröschen. Und sie hat da, weil das war, gibt es ja auch eine andere Rubrik, so Poesiealbum, da müssen sie irgendwie so Sachen ausfüllen, hat sie einen Frosch gezeichnet. Das ist wirklich ein Skandal. Also ich glaube wirklich, ihre Handschrift wirklich auch eine komplette Sauklaue. Man konnte nichts lesen da. Und dieser Frosch ist wirklich skandalös.
Habe ich nicht gesehen. Ich habe es gehört, aber ich glaube,
Auch von der Froschgeschichte.
ich habe, ja, aber ich glaube, ich habe es auch nur teilweise gehört, weil diese Geldverteilung bin ich, weiß ich nicht, aber lief vielleicht auch einfach nebenbei. Und ich war nicht so aufmerksam. Aber zu der sauren Drops-Geschichte, ne? Ich habe
Ja.
ja in einer vorherigen Folge schon mal hier berichtet oder meine Meinung gesagt zu dem Thema Publikum in Talkshows.
Ja.
Und das kritisiert, zum Beispiel bei Mioska oder ich glaube, welche gibt es noch? Welche großen Polit-Talkshows gibt es noch?
Maischberger.
Maischberger, genau, da sitzen ja Zuschauer und die klatschen dann natürlich auch. Manchmal klatscht nur eine Person und das ist total skurril und unangebracht, finde ich, in so einem Gespräch, sich da so einen Zwischenklatscher, in einem ernsthaften Gespräch so einen Zwischenklatscher abzuholen.
Ja.
Und dann sind mir auch noch zwei weitere Sachen aufgefallen in anderen Polit-Talks, die mir übel aufgestoßen sind, die mir nicht gefallen haben. Und einer davon war auch diese saure Drops von Markus Feldenkirchen, der dann zu seinen Gästen, zu seinem Gegenüber sagt: Ja, wenn Sie mal eine Frage nicht beantworten wollen, dann können Sie auch hier gerne so einen sauren Drops nehmen. Und das sagt er halt nicht, das ist halt nicht irgendwie so ein lockeres Gespräch bei, keine Ahnung, TV Total oder in irgendeiner Late-Night-Show, sondern es sind so ernsthafte Polit-Talks und ich finde das super unangebracht und ich habe auch noch.
Findest du unangebracht? Weil ich sehe das nicht so. Man kann die Leute so ein bisschen entlarven, weil man sagt immer, hey, immer wenn jetzt so ausweichend geantwortet wird oder Politik geschwafelt, dann gibt es so eine Art Bestrafung, auch wenn sie nur symbolischer Natur ist, weil man muss den ja dann, er presst sie dir nicht in den Mund rein, wenn du
Ja,
ihn verweigerst, ne?
gut, er hat dann auch einmal zu Sarah Wagenknecht gesagt, hier, nehmen Sie doch jetzt mal diesen sauren Drop.
Ja, und sie
Sie
wollte
sind auch
nicht.
dreimal ausgewichen auf meine Frage. Ja, damit hat er es nochmal verbildlicht, hätte vielleicht auch einfach gereicht, wenn er gesagt hat, Sie haben jetzt dreimal nicht auf meine Frage geantwortet. Wollen Sie jetzt noch antworten oder nicht? Ob er da diesen sauren Drops dann, ja, gebraucht hätte. Als die mit, oder gab es das schon mal, dass dann da jemand saß und gesagt hat, ah, naja, wie ich das Rentensystem in Deutschland verändern will, da
dazu will ich jetzt hier an der Stelle nichts sagen. Da nehme ich mal lieber den sauren Drops. Oder wie? Also, wie soll das ablaufen?
Ja, aber so ist auch für den Kandidaten eigentlich eine gute Möglichkeit, dem Thema auszuweichen.
Ja. Also
bei jedem Thema, Chef, wo du sitzt da und bei jedem Thema
schießt Drops.
Drops und verziehst das völlig, das Gesicht komplett und hast schon so 8 Drops in der Fresse drin.
Ja.
Das wäre auch mal ein Ansatz.
Finde ich irgendwie.
Also bist du kontra Markus Feldenkirchen?
Ja, ach, ich finde ihn jetzt nicht schlecht. Ich finde ihn, ja, er ist, gibt auch Sachen, Takes, dem ich nicht zustimme. Manche stimme ich natürlich zu. Also, bin da jetzt weder großer Fan, noch finde ich ihn schlimm.
Okay.
Und die dritte Sache in Polit-Talks, die mir nicht gefällt, das habe ich jetzt gesehen bei einem neuen Format vom der Öffentlich-Rechtlichen.
Tasern, das wäre ein Move, das wäre auch eine Ernsthaftigkeit. So ein bisschen elektrischer Stuhl und immer wenn man ausweicht, kriegt man so einen Stromschlag.
Ja, ich weiß nicht, diese ganzen Gimmicks finde ich bei so einem Gesprächen, also Tasern wäre gut, ja, erstmal.
Oder das steht immer so jemand, so ein Security-Dude mit so einer Sonnenbrille, schwarze Weste, mit so einem Klett, mit so einem Klettaufkleber Security und der hat halt so einen Taser und immer wenn Sarah Wagenknecht oder Christian Lindner oder wer auch immer ausweicht, kriegt man so einen Hals getasert und kippt erstmal zusammen.
Ist es in dem Fall wichtig, dass das Security Badge Klett ist oder könnte es auch aufgenäht sein?
Nee, muss schon Klett sein.
Muss schon Klett sein, ja.
In dem Fall.
Oder wie bei Brit-Talkshows früher, ein Lügendetektor-Test oder ein Vaterschaftstest.
Das ist so in heutzutage bei diesen Streamern, ne, dass die sich an Lügendetektor-Tests anschließen lassen.
Stimmt, habe ich auch schon
gesagt. So der Trend.
Ach so, bei Sarah Wagenknecht hat mich noch überrascht, dass sie ihr Mann, Gregor Gysi hätte ich fast gesagt, Oscar Lafontaine, dass der gerne Wachteln oder gut Wachteln kocht.
Ja,
dich mir auch. Naja, die feinen Herrschaften.
Sie gönnen sich die Wachteln, gehen gern zu Klassikkonzerten und haben die Frösche an ihrem Gartenteich.
Ja. Ja, auf jeden Fall gibt es auch so ein neues Format von der ARD, das ist so Presseclub heißt es und dann noch irgendein Zusatz. Das läuft auf Twitch, also so, oder auch auf YouTube Live wahrscheinlich, wird live gestreamt und ist dann eher für junge Leute gemacht. Und da gibt es dann den Chat, der da seine Meinung und Fragen äußern kann. Und dann fragt die Moderatorin so, ja, schreibt ihr doch mal in den Chat, wo ist euch die Inflation begegnet? Wo sind euch die Preissteigerungen so mega aufgefallen? Und das gefällt mir auch überhaupt nicht. Ich finde das, also warum sitzt da jemand, der das moderiert? Das ist doch die Aufgabe von der Person, ein repräsentatives Gespräch zu führen. Und ich finde das, ich will mich da nicht einmischen in irgendeiner Form und ich will auch nicht, dass sich da andere Leute einmischen. Ich will mir einfach so ein Gespräch anhören.
Ja, wenn man es auf so Streaming-Plattformen überträgt, dann lebt das natürlich von der Interaktion mit dem Publikum, ne? Das ist ja eine der großen Stärken dieser Plattform. Da versucht man das ein bisschen zu übertragen, denke ich mal.
Ja, aber das funktioniert für mich nicht in dem Format.
Ja, okay. Müsste ich mir geben, um es beurteilen zu können.
Das war so ein, da ging es ja eben schon gesagt um so die Preissteigerung und also wie die Preise steigen in Deutschland und so weiter. Und dann war da eine Frau, die war eher FDP-nah und als erstes wurde so in der Runde gefragt, wo ist denn euch so am meisten aufgefallen, wo die Preise gestiegen sind in letzter Zeit? Und dann wurde da gesagt, Lebensmitteln, bei Benzin. Und sie sagt, ja, beim Parken am Rheinufer in Düsseldorf, weil da denke ich mir auch gerade für junge Familien, die wenig Geld haben, gerade für die, die können da auch nicht anders, die müssen das ja bezahlen, bleibt ihnen ja nichts anderes übrig.
So ein gutes Beispiel, was ihr da eingefallen ist, das ist das Wichtigste
ja.
Für die jungen Familien, die knapp bei Kasse sind, dass sie am Rheinufer preiswert parken können.
Da gibt es natürlich Straßenbahn und Busse, aber...
Crazy, dass in Hamburger Wahlkampf jetzt ja wieder die Linken wollen jetzt diesmal Straßenbahn. Letztes Mal war es die CDU, die Straßenbahn wollen. Es ist kurios. Ich glaube, es ist so, weil eigentlich muss man ja fairerweise sagen, zumindest ist mein Eindruck, wird hier schon gute Verkehrspolitik gemacht. Die U-Bahn wird sinnvoll ausgebaut, es werden Fahrradstraßen gebaut, Fahrradparkplätze und so weiter. Die Innenstadt wird immer mehr autofreie Bereiche und so. Man macht mit Weitsicht, macht man da sinnvolle Projekte. Und ich habe das Gefühl, irgendwie, ob die Opposition kann da nicht so richtig durchdringen und versuchen dann immer so ein Alleinstellungsding sich auszudenken und das dann immer die Straßenbahn. Und diesmal hat die Linke das sich so groß auf die Fahne geschrieben. Aber
was heißt groß auf die Fahne geschrieben? Auf Plakaten habe ich das jetzt noch nicht gesehen.
Doch, habe ich auf Plakaten gesehen. Straßenbahn, ja, genau. Und letztes Mal war es ein CDU-Thema. Interessant. Also es gibt wohl diese Trassen noch oder diese Schienen von Straßenbahn, weil es irgendwann bis in den 80ern gab es das wohl in manchen, vor allem Randbezirken und so. Und jetzt will man da wieder angreifen. Also ich glaube, es ist halt wirklich einfach so ein Differenzierungsding und am Ende wird das sowieso nicht kommen. Aber finde ich interessant, dass das so aus verschiedenen politischen Ecken immer mal wieder auf den Tisch geworfen wird.
Ja, also du hast natürlich die Verkehrspolitik sehr gelobt und ich muss sagen, das U-Bahn- und S-Bahn-Netz funktioniert ja auch schon gut in Hamburg. Was aber den Ausbau angeht, habe ich schon das Gefühl, dass da auf jeden Fall Optimierungsbedarf wäre, wenn man sich anguckt, dass die neue U4 danach geht ja nach Hafen City, ne?
Ja, genau.
Und das geht ja eigentlich mehr oder weniger ins Leere, wohingegen dann diese Randbezirke oben Richtung Bramfeld, Steilshoop.
Ja, da wird ja die U5 gebaut, ne? Genau, da geht ja die U5 hoch und die ist dann quasi so eine Querverbindung von Ost nach West. Aber das ist natürlich ein langfristiges Projekt, aber wird ja gebaut.
Ah, okay. Na, das ist ja gut. Aber hätte vielleicht Priorität gehabt, sag ich mal, im Vergleich zu
Hafen City. Hafen City ist halt so ein bisschen die Story, dass man da halt so ein neues lebenswertes Quartier bauen wollte und das, glaube ich, auch zum Teil gelungen ist. Ne, da wohnen ja viele Leute auch. Nur, da wohnen halt noch nicht genug, um das, also wenn ich manchmal Hafen City Universität aussteige, das ist schon ein sehr großer, moderner Bahnhof, der ziemlich leer ist, das stimmt. Und da ist halt wenig Leben so drumherum in dem Bereich. Das muss noch so ein bisschen nachziehen, finde ich. Da wird halt viel gewohnt und es gibt dann so angelegte Parks und natürlich die Elbe und so, aber da fehlt noch so ein bisschen Bars und Entertainment, Bowling Center oder sowas müsste da nochmal aufmachen, weißt du?
Also was ist ja auch eher am Zurückgehen generell, ne? Solche Einrichtungen.
Bowling Center?
Ich glaube schon. Also so generell, ich habe jetzt auch noch an so Spielhallen, weißt du, nicht so Novoline, sondern wo man halt so mal flippern.
Mit einem schönen Airhockey-Tisch.
Airhockey, sowas.
Ja, verstehe ich nicht. Also kann man wirklich bei bestem Willen, meines Erachtens müsste an jede U-Bahn-Station ein Airhockey-Tisch aufgestellt werden.
Ja.
Würde wahrscheinlich relativ schnell komplett zerstört sein, aber könnte man mal probieren. Naja, es ist jetzt, wo wir eh beim Politikthema sind, jetzt ist ja der Wahl-O-Mat für die Hamburg-Wahl online gestellt worden. Die nächsten Tage wird auch der für die Bundestagswahl kommen. Also klickt euch da gerne mal rein. Bei mir hat die Grüne Partei den ersten Platz belegt. Interessant finde ich erstmal, dass es in Hamburg noch eine NPD gibt. Wusstest du das? Eigentlich hatte sich die Partei ja umbenannt in die Heimat. Vor im Jahre 2023. In Hamburg treten sie aber noch als NPD an, weil sie sich dann abgespaltet haben und dann eine Partei neu gegründet haben, die genauso heißt.
Oldschool.
Ja. Und Vorsitzender ist da immer noch der Neonazi Lennart Schwarzbach, der früher Fußballtrainer beim TSC Wellingsbüttel war. Und da in der Region, wo wir auch aufgewachsen sind, deswegen war das damals so ein Thema, dass da ein Nazi als Fußballtrainer gearbeitet hat, aber dann irgendwann ist das aufgefallen und dann haben sie ihn da auch seiner Dienste entbunden. Ich glaube dann...
Die Schweine.
Ja, hat er dagegen geklagt und dann gab es noch so einen NDR-Bericht und so, aber am Ende durfte er da nicht wieder mitmachen beim TSC Wellingsbüttel. Naja.
Aber überraschend, dass es erlaubt ist, ihn da rauszukicken. Wegen seiner Parteizugehörigkeit.
Ja, ich weiß nicht, ob mal Vereinsausschluss, aber Jugendtraining ist natürlich nochmal eine andere Geschichte, ne?
Wenn die Partei offiziell als rechtsradikal gilt, wahrscheinlich ist sie das, oder?
Ja.
Ich weiß nicht, damals.
Vielleicht kann er es jetzt versuchen mit seiner neu gegründeten NPD, ist ja eine neue Partei, da wieder durchzustarten am TSC Wellingsbüttel. Ich werde ihm dabei allerdings keine Unterstützung leisten.
Na, das waren ja noch die guten alten Zeiten, wo die Nazis einfach irgendwelche skurrilen Sonderlinge waren, über die man lachen konnte.
Ja.
Also kann man immer noch machen, aber mittlerweile sitzen sie halt in den Parlamenten.
Ja, leider.
In großer Zahl.
Ja, der Spaß an, wir hatten so viel Freude damals an diesen lächerlichen NPD-Kandidaten, wie zum Beispiel, das war fast so ein Thema, wo ich persönlich mich da sogar so ein bisschen reingenördet hatte damals, weil ich die alle so lächerlich fand.
Udo Kastörs,
Holger Apfel.
Haben wir nicht sogar mal mit Holger Apfel telefoniert?
Wir haben den mal angerufen, weil der wurde dann, ist dann nach Mallorca geflohen. Also es war wirklich, NPD war wirklich eine Partei, weil die so lächerlich waren und keiner die ernst genommen hat, dass es wirklich Spaß gemacht hat, das zu verfolgen. Und dann kam die AfD und hat es alles kaputt gemacht. Und jetzt ist es eine ernsthafte Bedrohung geworden.
Im Osten waren sie vielleicht schon, in Mecklenburg-Vorpommern, glaube ich, waren die auch teilweise schon damals in den Landtagen.
Also ja, und in Sachsen auch. Holger Apfel war ja in Sachsen auch im Landtag drin.
Also das war vielleicht auch da für die Menschen auch nicht ganz so lustig wie für uns jugendliche Hamburger.
Ja, das stimmt, das stimmt. Für uns war es weit entfernt und bei uns gab es nun mal Lennart Schwarzbach, der damals dann wahrscheinlich so 0,1% der Stimmen gewonnen hat. Und er ist tapfer und hat Durchhaltevermögen und steht immer noch auf den Wahlzetteln. Und da fand ich interessant, du kannst dir ja dann zu den einzelnen Kategorien und Fragen, die da zu beantworten sind, auch die Meinung der Parteien anschauen. Und da ging es um Tempolimit 30 in Hamburg auf allen Straßen. Da ist zum Beispiel die Grüne Partei dafür und die SPD dagegen. Und die NPD sagt mindestens Tempo 50. Sie wollen eigentlich noch, das fand ich auch interessant, dass man wirklich mehr oder weniger auf eine Tempoerhöhung auf den Straßen in Hamburg hinweist oder darauf das fordert.
Das ist ja interessant, ne? Jetzt hat ja Friedrich Merz wegen der Morde in Aschaffenburg und auch natürlich nachträglich noch in Solingen, hat er die nationale Notlage erklärt.
Ja.
Weil da Menschen gestorben sind.
Aber er kann das nicht erklären, also er kann ja nichts ausrufen.
Er hat es nicht ausgerufen, also er seiner
so bezeichnet.
Meinung, ja. Er bezeichnet es genau, ja. Das hast du recht. Wenn man sich jetzt aber anguckt, dass im Straßenverkehr viel mehr Menschen sterben, als durch Attentate oder wie auch immer man das nennt, Morde, dann wäre das ja eigentlich die wahre nationale Notlage und so ein Schritt wie Tempo 30 überall ein legitimeres Mittel als das, was er jetzt macht mit seinem 5-Punkte-Plan.
Ja, wahrscheinlich. Also ich bin gegen beides. Ich bin auch gegen Tempo 30 und gegen Friedrich Merz 5-Punkte-Plan, aber eher noch Tempo 30.
Aber es würde halt höchstwahrscheinlich die Verkehrstoten auf 0% setzen.
Naja, also ich glaube, die meisten Verkehrstoten, die sterben nicht in Hamburg, weil jemand 50 statt 30 fährt, sondern die sterben auf Landstraßen irgendwo nachts, weil sie besoffen gegen Baum fahren oder weil sie irgendjemanden umfahren oder so. Ich glaube, Landstraßen sind mit Abstand die gefährlichsten Straßen. Und da ist ja auch nicht unbegrenzt.
Ja, aber es sterben ja auch welche, weil Leute in der Stadt, also wenn Leute in der Stadt nur 30, das ist ja...
Ja, oder sind auch nichts. Illegale Autorennen und so gibt es auch. Das sieht man ja, also
aber
wenn man
Verkehrsunfälle
sieht, finde ich in Hamburg, aus einer ganz persönlichen Wahrnehmung, die wirklich schlimm aussehen, sind es meistens getunte Autos, die irgendwo gegen eine Ampel gefahren sind, was für mich dann nach illegalen Straßenrennen aussieht oder irgendjemand irgendeine Autoposer-Scheiße. Und das machst du, ob du jetzt 30 oder 50 auf dem Schild draufsteht, machst du es dann ja trotzdem.
Also die Geschwindigkeit herabsetzen auf 30 würde deiner Ansicht nach nicht die Verkehrstoten senken.
Keine Ahnung, hast du ja jetzt auch keine, also ich glaube, da gibt es Argumente für beide Seiten, müsste man sich genauer mit befassen.
Ich finde, das ist
also, es geht
eindeutig, also dafür braucht man auch keine Statistik, um zu sehen, dass jemand, wenn er 50 fährt, eher jemanden tot fährt, als wenn er 30 fährt.
Ja, vielleicht, ich weiß nicht, wie viele Leute in Hamburg auf der Straße dadurch sterben, dass jemand 50 fährt. Ich habe das Gefühl, die Leute sterben, weil jemand 150 fährt oder weil jemand besoffen über die Landstraße fährt oder so.
Auch. sicherlich.
Ja, aber dann kannst du, wenn das, dann also da kommst du ja vom Hundertsten ins Tausendste. Dann kannst du ja auch sagen, okay, mal werden auch mehr sterben, wenn man 30 fährt, als wenn man 10 fährt. Und dann werden auch immer noch mehr Leute sterben, wenn man 10 fährt, als wenn man 5 fährt. Weißt du? Man muss ja irgendwo den Sweet Spot finden.
Ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass es durch 30 schon wirklich enorm reduziert wird, aber...
Ja, wir sind hier beide ein bisschen mit der Gefühlsargumentation unterwegs bei dem Thema. Aber für mich wäre es nicht, um mit Philipp Amthors Worten das zu sagen, es wäre für mich nicht der Untergang des Abendlandes, wenn wir jetzt Tempo 30 machen würden in Hamburg.
Ja.
Hast du den vermeintlichen Skandal mitbekommen bei der Grammy-Verleihung um Bianca Censori, die da in einem einigermaßen knappen Kleid aufgetreten ist, neben Kanye West, ihrem Ehemann?
Im durchsichtigen Kleid.
Im durchsichtigen Kleid, ja. Was sagst du, wie ist deine Einschätzung?
Ich glaube, also, was man an Kanye kritisieren kann, haben wir, glaube ich, hier schon zuhauf kritisiert. Da habe ich jetzt auch Kommentare zugelesen, wo Leute gesagt haben, hier, sie wird vorgeführt, dass das könnte auch in Richtung Missbrauch gehen, was da stattfindet, was er mit ihr macht.
Aber macht er irgendwas? Das weiß man ja auch nicht. Selbst irgendwelche Leute denken sich das aus.
Gemutmaßt, ne? Ein bisschen,
ja. Kann ja auch sein, dass sie zu ihm geht und sagt, ey, Bro, ich will da nackt hingehen. Und er sagt, na, man, zieh mal lieber was an, und dann sagt sie, ich zieh trotzdem durch. Also das ist ja genauso an den Haaren herbeigezogen, wie zu sagen, sie zwingt ihn dazu.
Wenn man sich sie ist da mit ihm, ne? Sie ist da seine Begleiterin. Also
ja,
es das ist stimmt. Schon eher unwahrscheinlich, aber nicht.
Aber vielleicht macht sie das auch gerne und findet das geil. Also das kann man nicht beurteilen, ob das so oder so ist.
Nee.
Ich finde spannend, diese Berichterstattung dazu, dass es ja scheinbar so viele so Experten und Insider zu diesem Thema gibt, ne? Diese allgemein in diesem Boulevardbereich.
Über die beiden?
Das ist relativ unkonkret gehalten.
Ich habe auch tatsächlich schon mal ziemlich konkrete Gerüchte über die Form des Privatlebens von beiden Personen.
Ich glaube aber, sowas gibt es bei diesen ganzen US-Promis, gibt es halt wahrscheinlich, jedes Promi-Paar hat irgendeinen Insider über sich, und vielleicht sind das teilweise auch Fake-Insider, die einfach irgendeine Scheiße labern, um in der Presse zu sein. Aber das ist mir jetzt aufgefallen, zum Beispiel, T-Online schreibt, also da wurde es auch als riesiger Skandal tituliert, der Musiker sollte im Mai eigentlich 2 Konzerte im japanischen Tokyo-Drome geben, was nun einem Insider zufolge zu scheitern droht. Die Investoren in Japan, die Konzerte unterstützen, sind sehr verärgert darüber. Er hat das Toleranzvermögen der Japaner gegenüber solchen Aktionen stark überschätzt.
Womit jetzt? Wegen diesem Auftritt gerade?
Ja, also die Investoren von diesen Japan-Shows sind jetzt verärgert.
Wegen diesem Auftritt.
Wegen diesem Auftritt. Und jetzt behauptet jetzt nun der Insider, dass Kanye West das Toleranzvermögen der Japaner überschätzt hätte. Also als wenn der Kanye West sich jetzt irgendwie darüber Gedanken gemacht hat, wie tolerant die Japaner gegenüber seiner Aktion sind.
Das ist ja richtiger Bullshit.
Ja, und bei Bild war auch, das war leider hinter der Paywall, aber die Headline war schon so geil. Nacktskandal um Kanye West, das sagt eine Expertin. Und dann konnte man es aber nicht lesen und denke, was bist du für eine Expertin? Für was bist du eine Expertin? Für einen Nacktskandal bei den Grammys? Oder was ist deine Kompetenz? Und dann, was ich auch gut fand, noch ein weiteres Zitat bei Watson, auch wieder ein Insider, wurde da zitiert. Ye hat immer vor, über den roten Teppich zu laufen und dann zu gehen. Er würde nie bei den Grammys sitzen bleiben. Und dann denke ich, ist so ziemlich jedes Jahr bei den Grammys sitzen geblieben, oder nicht? Er hat da doch Palaver gemacht
mit Beyoncé. Er ist dann auf die Bühne gerannt.
Auf die Bühne gerannt, hat selber auch Preise entgegengenommen, hat anderen ihre Preise verwehrt. Also der hat doch ständig, war der bei der Grammy-Verleihung dabei. Also, I don't know, was das für Insider sind.
Also, ja, ich weiß auch nicht, ich habe da irgendwie keine Meinung zu diesem Nacktauftritt. Ist irgendwie uninteressant, oder? Also,
find's Kunst, ehrlich gesagt. Wenn das alles einvernehmlich ist und die sich das beide überlegt haben, finde ich es eine sehr gute Aktion.
Ja, weiß ich jetzt, sehe ich jetzt nicht so einen krassen künstlerischen Wert, ehrlich gesagt.
Nee, Ich finde es ist, ich mag Sachen, die abwegig sind, die absurd sind, die provokant sind. Irgendwie hat dieses Bild was hergemacht von den beiden dann nebeneinander in diese. Und es, ich finde es ist also interessanter als alles andere, was bei den Grammys passiert.
Ja.
Und das war wahrscheinlich auch das, was sie erreichen wollten. Also für mich ist das eine gute Aktion. Unter der Prämisse, dass das alles einvernehmlich so stattgefunden hat.
Ja, ist es, ja, ist es, ich glaube, wir haben schon mal über den Wert von Musikpreisen gesprochen.
Ich habe halt, das Ding ist an sich, finde ich das auch alles scheiße, ich gucke es mir nicht an. Früher habe ich Echo gerne geguckt, aber ich will nur so wahnsinnig gerne selber mal einen Preis gewinnen und dann so auf die Bühne rauf und dann klatschen alle und dann hält so vorher einer ein Laudatio und dann sind da die fünf Kandidaten und man selber holt den Preis und geht dann auf die Bühne und hält so eine Dankensrede. Hätte ich ja schon richtig Bock mal drauf. Deswegen behaltet bitte diese ganzen Preise, obwohl sie tot sind, selbst wenn die Einschaltquoten runtergehen, damit ich, umso mehr Preise es gibt, umso höher die Chance, dass ich auch noch mal einen absahne.
Ja, welchen strebst du an?
Den Friedensnobel?
Könntest natürlich im Marketingbereich, in deinem Metier, könntest du hier in Cannes dir so einen Löwen mal schnappen.
Ja, vielleicht gehe ich den mal an. Man muss klein anfangen. Und dann
So
Richtung.
klein ist es gar nicht
Nein, ich
da,
weiß, aber
aber.
wenn man jetzt langfristig strebe ich ja schon dann auch die ganz große Bühne an, ne? Academy Awards. Stichwort Academy Awards.
Also im Filmbereich gehst du dann auch
Ja,
noch
ich brauche
rüber.
nur die Rolle, die wirklich, ich bin kein guter Schauspieler, ich brauche die eine Rolle, die auf mich zugeschneidert ist. Weißt du?
Oder du kannst auch mal Musik machen, vielleicht
Für einen Grammy.
für einen Film, meine ich.
Oder
Jetzt hätte ich
so.
jetzt gedacht, aber
Stimmt.
für einen Grammy geht natürlich auch.
Ja. Ja.
Wie Eminem hat ja auch ein Academy.
Stimmt. Kennst du Marcel Scorpion, YouTuber? Der war mit dieser Honey Poo, glaube ich, zusammen.
Nee,
War so,
nee, der war nicht mit Honey Poo,
aber mit
der
der
war mit
anderen.
Sunny Loops.
Sunny Loops, Honey Poo, Sunny Loops, genau, stimmt.
Honey Poo war der andere, unsympathisch TV.
Unsympathisch. Ja, genau. Also Marcel Scorpion, bekannter deutscher YouTuber, jetzt auch nicht mehr so super aktiv, aber so um die 18, 19, 20 und so, und zu der Zeit war der ganz groß im Game. Und auch insbesondere mit seiner Freundin gemeinsam. Und er hatte dann mitgespielt bei der Promi-Darts-WM, war er eingeladen. Und das war dann immer so, dass ein Promi gemeinsam mit einem Profi zusammengespielt hat. Und dann war das so eine Veranstaltung, die auf ProSieben übertragen wurde. Und er hat da gewonnen, gemeinsam mit dem deutschen Spieler Martin Schindler, und hat so eine unglaubliche Passion für dieses Dartspielen entwickelt, hat alles, seine ganze YouTube-Karriere mehr oder weniger auf Eis gelegt und spielt seitdem nur noch Darts, hat so einen Zweitkanal gemacht, Scorpion Darts heißt er, und ist sowas von leidenschaftlich dabei. Und ist jetzt, war er bei der Q-School, um sich eine Tourcard zu erhalten, um quasi also eine offizielle Profilizenz zu haben, um dann auf der Darts-Tour mitzuspielen. Und ist da, glaube ich, eine Runde vor Schluss ist er gescheitert. Also war ein Spiel entfernt davon, tatsächlich Darts-Profi zu werden, weil der sich wirklich einfach 5 Jahre sowas von da reingefuchst hat und reingekniet hat und nichts anderes gemacht hat und quer durch Deutschland gefahren ist, um Turniere zu spielen in irgendwelchen Kneipen. Finde ich also wirklich sehr beachtlich, wie man so eine Leidenschaft für etwas entwickeln kann und dann auch so penetrant da dran bleibt, finde ich toll. Und gerade auch in einem Alter von, weiß nicht, wie alt er da war, vielleicht Ende 20, Mitte 20 oder sowas, weißt du, so ein neues Hobby entdecken und das einfach so leidenschaftlich durchziehen, dass man bis zum Profi fast schafft, vielleicht schafft er es noch zeitnah, finde ich spektakulär.
Ja, muss man sich natürlich auch leisten können.
Das absolut, ja. Das wird er sich erarbeitet haben, dass er sich die Zeit dafür nimmt, wahrscheinlich 8 Stunden am Tag Pfeile zu werfen.
Das ist, ja, ist stark. Aber ist es, schätzt du es denn für realistisch ein, dass er es zum Profi noch schaffen könnte?
Ja, ich glaube schon. Also der wird keine WM gewinnen, aber dass der zumindest bei den großen Turnieren mitspielt, vielleicht bei einer Weltmeisterschaft, kann ich mir schon vorstellen.
Wie ist das denn bei Darts? Fangen die auch mit 6 Jahren an, Darts zu spielen, die Sportler da?
glaube, wahrscheinlich schon der Beste, dieser Luke Littler, der jetzt ja 17 Jahre alt, der gerade Weltmeister geworden ist, vielleicht ist er 18 mittlerweile.
Der ist Weltmeister?
Ja, ja, der ist jetzt Weltmeister geworden.
Crazy.
Und von denen gibt es schon Videos, wo der mit 4 oder 5 da die 180er rausfeuert.
Spannend.
Ja. Fand ich, also habe ich auch so gedacht, weil eigentlich, ich bin ja selber, ich kann auch manchmal mich begeistern für die Sachen, aber dann irgendwann begeistere ich mich auch nicht mehr dafür. Wobei, jetzt muss ich sagen, zumindest dieses Podcast-Projekt, das ziehen wir schon konsequent durch, ne? Wir machen das jetzt schon 1,5 Jahre und es macht auch Bock, es ist ein geiles Hobby. Obgleich wir beide auch da, man könnte natürlich noch mehr die Extrameile gehen und das dann noch mehr rausholen, wenn wir jetzt so diese Mentalitätsmonster wären, weißt du, die jetzt so sagen würden, ich gebe 120 statt 100%. Weißt du, was ich meine? Oder ja, meinst du, da siehst du das anders?
Doch, doch, das ist auf jeden Fall so. Es gibt ja dann so, gerade wenn man jetzt als Creator nochmal hochkommen will oder gerne. Doch, 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 auf jeden Fall. Doch, doch.
Aber dann macht das doch, doch noch mal ein bisschen anders. Ein bisschen edler. Ne? Wir haben hier ganz viel.
Okay. Nee, ich sehe das auf jeden Fall genauso, dass man da, um als im weitesten Sinne, sage ich jetzt mal, Creator erfolgreich zu werden, glaube ich, ist schon notwendig, da wirklich jeden Tag dran zu arbeiten und eigentlich auch jeden Tag Output zu haben oder zumindest dann so dran zu arbeiten, dass man regelmäßig etwas besondereren Output hat als jetzt ein 45-Minuten-Laber-Podcast.
Und man muss halt auch nervig sein. Das ist der Nachteil bei der Nische, die wir uns ausgesucht haben. Wenn du jetzt Darts-Profi werden willst, schließt du dich also einfach in dein Zimmer ein und wirfst 10 Stunden lang Pfeile jeden Tag. Brauchst wahrscheinlich noch Talent dazu und dann kann das funktionieren. Aber wenn du jetzt wie wir irgendwie Content erstellst, musst du halt Leute musst du netzwerken, ne? Bei Instagram Hustle machen, Leute anschreiben, Gäste hier reinholen, wahrscheinlich noch irgendwo Content machen, wie man auf den Straßen rumläuft und irgendwas labert. Wo wir, glaube ich, beide jetzt nicht so krass die Passion für haben.
Ja, am besten, glaube ich, in den letzten Jahren und Monaten war halt so, für einen Podcast zu wachsen, wenn man einfach so rechte Takes raushaut. So topfmäßig.
Boah, Digga, das ist so schlimm, Mann. Ich habe, Karin Mioska hat ja ihr Gespräch veröffentlicht mit Alice Weidel, oder das wurde übertragen.
Ja.
Und dann hatte ich mir das halb angeschaut, als es im TV lief, aber dann nicht zu Ende. Und dann wollte ich das am nächsten Tag bei YouTube zu Ende gucken. Hab eingegeben, Karin Mioska, Alice Weidel. Und dann kommt zuerst das von dem Tagesschau-YouTube-Kanal, das richtige Video mit 350.000 Aufrufen. Und darunter kommen 4 Videos direkt von rechten YouTubern, die alle so heißen, Alice Weidel zerstört Karin Mioska, so in diese Richtung mit diesen Titeln, die in Summe zusammenaddiert 600.000 Aufrufe haben. Also diese rechten Reactions auf ein Original von der Tagesschau hat mehr Reichweite als das Original von der Tagesschau. Natürlich ausgeklammert, dass noch mehr Leute sich das wahrscheinlich im TV angeschaut haben, aber trotz dessen ist es so, da kommst du da nicht mehr gegen an, Digga.
Und es ist so super einfach, also ich kann in 5 Minuten habe ich mindestens 10 Videokonzepte für irgendwie solche, Habeck blamiert sich schon wieder.
Ja, ja.
Wie du sagst, Weidel zerstört dies und das.
Aber andersrum funktioniert es nicht.
ÖRR blamiert sich, die und da. Also da gibt es so diese, das ist einfach, und auch, dass man so aufbauen kann, dass man die Zielgruppe gut erreicht, das ist einfach zu leicht.
Und andersrum geht es leider nicht so leicht. Wenn man jetzt ein Video machen würde, wie Karin Mioska Alice Weidel bloßgestellt hat mit ihren kritischen Fragen, das interessiert keine Sau, so, weil es halt nicht so diese populistischen, hetzerischen Thumbnails abwirft.
Ja, und weil die Zielgruppe dafür auch nicht so empfänglich dafür, also es ist ja einfach komplexer, wenn man sich damit auseinandersetzt.
Ja, Digga, weiß ich nicht. Vielleicht dieser Blauhaarige, wie heißt der Blauhaarige? Rezo. Er müsste sich vielleicht hinsetzen und auf diese Shows reacten.
Ich glaube, der einfach ist auch schon wieder
Out, meinst du?
Also, ich glaube, der ist einfach für uns, wir würden uns das
Ich finde
wahrscheinlich
das
nicht
gar
mal.
nicht so super interessant, aber vielleicht.
Ja, ich glaube, der erreicht, würde dann eher so eine Zielgruppe erreichen, die, man erreicht nur die Filterblasen, man erreicht nur die Leute, die da eh schon der Meinung sind.
Ja.
Deswegen, das ist auch, was ich vorhin, haben wir ja kurz über Markus Feldenkirchen geredet, der ja immer sehr nachhakt bei den Leuten und da auf den Punkt geht. Ich finde, das ist manchmal, ja, natürlich, man muss die irgendwie konfrontieren, aber man darf es halt auch nicht man darf sie nicht zu oft unterbrechen beim Reden und so, dann sollte man gar nicht mit denen reden, so, wenn es nur darum geht, in dem Gespräch mit Alice Weidel, wenn ich 5 Minuten mit Alice Weidel rede als Tagesthemensprecher und es nur darum geht, unbedingt meine Abneigung ihrer Politik zum Ausdruck zu bringen, dann sollte ich gar nicht mit ihr reden.
Wobei, das sehe ich ein bisschen anders, weil ich finde, dass insbesondere bei den Tagesthemen und bei den Heute-Nachrichten, da sind die Fragesteller bei jedem Politiker und jeder Politikerin gleichermaßen scharf. Wenn da Friedrich Merz sitzt oder Olaf Scholz oder Robert Habeck, da wird richtig, richtig bissig und scharf nachgehakt, genauso wie bei Alice Weidel. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie da benachteiligt wird. Man könnte dann grundsätzlich sagen, gib dir eine Plattform zu reden und unterbrech die nicht ständig mit deinen bissigen Fragen. Aber das ist dann eine Stilsache, aber ich finde nicht, dass die AfD da benachteiligt wird. In Talkrunden, wenn sie jetzt irgendwie bei Feldenkirchen sitzen oder bei Markus Lanz oder bei Maischberger oder so.
Ja, ich habe ja so einen Take gehört, das war auch eher von einem Rechten, aber der war halt der Meinung, die AfD hätte sich am meisten entzaubert durch das Gespräch mit Elon Musk, weil da halt kein Widerspruch kam, aber es kam auch halt nichts bei rum.
Ja, das stimmt. Da haben sie sich komplett mit entzaubert. Also ich finde das auch eine Frechheit, wie man sich eigentlich als Partei, die so deutsch denkt und patriotisch und sagt, wir müssen souveräner sein, dass sie jetzt für ihre scharfsinnigen Analysen, was in der deutschen Politik falsch läuft, einen amerikanischen Unternehmer befragen, ist irgendwie widersprüchlich zur eigentlichen Ideologie, oder?
Ja, total. Also ich meine, sie sind beide nationalistisch und rassistisch. Da
Ja.
darin haben sie schon mal Überschneidungen. Aber ja, grundlegend wird das kollidieren miteinander.
Kollidieren.
Was habe ich gesagt?
Kollieren.
Kollidieren. Wie?
Kollidieren, oder? Auf
Kollidieren, ja.
gegeneinander dotzen, kann man auch
Ja.
sagen. In so ein bisschen gestochener Sprache sagt man gegeneinander dotzen.
Wahrscheinlich. Ja, so könnte es auch schneller in Europa gehen, wieder eskalieren, als man denkt, glaube ich. So gerade die ganzen Nationalstaaten werden alle wieder nationalistischer. Die Errungenschaften der Europäischen Union werden nach und nach in Frage gestellt. Die Grenzen werden wieder dicht gemacht. Und sobald man dann erstmal wieder die nationalen Interessen im Vordergrund hat, und nicht wieder das Gemeinschaftliche. Ja, also ich glaube schon, dass wir von dem Einmarsch in andere Länder noch, Gott sei Dank, weit entfernt sind. Aber trotzdem, die Zeichen sehen leider nicht so rosig aus, dass da jeder und jede den Fokus drauf hat, diesen Status quo zu erhalten.
Ja. Donald Trump hat ja auch nochmal sein Interesse untermauert, Kanada zu annektieren. Gesagt, es wäre für euch Kanadier, wäre es besser, wenn ihr der 51. Bundesstaat werdet, hat er getwittert. Also, das geht schon verdächtig Richtung Weltmachtsfantasien. Putin natürlich ein großer Vorreiter in der Hinsicht, der da schon ein bisschen früher mit diesem Trend angefangen hat und jetzt langsam ziehen sie alle nach.
Bleibt spannend.
Aber wir wollen auch noch auch noch ein positives Thema zum Ende ansprechen. Und zwar haben wir Geburtstagsgrüße auszurichten an Lotte.
Herzlichen Glückwunsch zu deinem 17. Geburtstag, Lotte.
Happy Birthday, Lotte.
Der Alex hat uns geschrieben und er hat uns darauf hingewiesen, dass Lotte gerne unseren Podcast hört. Und dass wir ihr nicht mal gratulieren können. Aber wir müssen auch trotz dessen auch noch eine kleine kritische Korrektur hier zu seiner Nachricht anmerken, weil er hat geschrieben, ihr habt eine Hörerin, die Lotte. Die ist einer der vier Hörerinnen, die eure erste Folge in den ersten 30 Tagen gehört hat. Das klingt so, als hätten wir in den ersten 30 Tagen nur vier Hörer gehabt.
Ich schau mal jetzt nach, wir leaken ja grundsätzlich keine Aufrufzahlen, aber wir können ja jetzt zumindest mal für die erste Folge die Aufrufzahlen leaken. Seit Episodenstart. Ja, okay, ich kann hier leider den Zeitraum nicht anpassen. Also die erste Fleisch- und Glasses-Folge kam am 18.09.2022 raus und hat Aufrufe generiert.
Also es sind mehr als vier.
Es sind mehr als vier Aufrufe. Können wir wegpiepen vielleicht.
Alles klar, dann Lotte und Alex, euch alles Gute und viel Spaß weiterhin beim Muffins backen und Fleisch und Glas aushören.
Und auch alle anderen, bleibt standhaft, zieht durch und lasst euch nicht unterkriegen. Wir hören uns kommenden Sonntag wieder, wenn es heißt Fleischer und Glashaus, eure Juice Boys.
Bis dann.
Sie sind die Saftbrüder, die Juice Bros. Die Amigos de Sumo steigen ins UFO, sind high wie der Pluto. Und die Skyline färbt sich blut. Komm und trink einen Saft mit uns. Ein Saft mit Fleischer und Glashaus. Komm und trink ein Saft mit uns. Ein Saft mit Fleischer und Glashaus.